Cyrenius aber fragte mich geheim, was da nun mit diesem Menschen zu machen sein werde. Ich aber sagte, noch recht viel. Die werden uns auch ganz tüchtige Rüstzeuge werden. Aber nun tut ihnen ein wenig Ruhe sehr Not, und ich ließ sie darum in diesen Gleichgültigkeitszustand kommen. Glaube du mir, eine Seele, die einmal nach einem höheren Wissen dürstet, begibt sich nicht so leicht in Kaufes, in die volle Trägheit. Es geht da einer solchen Seele wie einem jungen Verlobten, der in die erwählte Maid so recht sterbensverliebt ist. Die Maid aber, weil sie eine Maid und keine ehrsame Jungfrau ist, nimmt es mit der Liebe ihres Angelobten um vieles leichter und denkt sich, ist der nicht, so gibt es noch eine Menge anderer. Solches erfährt aber nach einer Weile der Angelobte und wird dabei sehr trüben Herzens. Er nimmt sich voll Ärgers und Grimmes nun ganz ernstlich vor, an die treulose Dirne gar nie mehr zu denken. Aber je mehr er sich's vornimmt, desto mehr denkt er an sie und wünscht sich's heimlich, dass all das Schlimme, was er von der Maid vernommen durch fremden Mund, eine barste Lüge sein möchte. Doch er sieht endlich die Maid ihm angesichts mit einem andern verkehren. Da möchte er heimlich vor Zorn gerade zerbersten und will mit aller Gewalt der Treulosen nicht mehr gedenken. Aber da zerplagen ihn so recht glühheiße Gedanken, also, dass neben ihnen gar kein anderer gesunder Gedanke mehr Raum findet. Tag und Nacht hat er keine Rast und keine Ruhe. Er seufzt und weint oft bitterlich und verwünscht die Treulose. Ja, warum aber doch das alles? Hatte er sich's nicht fest vorgenommen, der Nichtswürdigen nimmer zu gedenken? In seiner Qual aber kommt dann ein rechter Freund zu ihm und sagt, Freund, du tust deiner Angelobten denn doch ein wenig Unrecht. Siehe, mit ihrem scheinbaren Leichtsinn hat sie nur deine Liebe erforschen wollen. Denn sie wusste und musste es wissen, dass sie eine arme Maid ist und du aber im Reichtume steckst. Sie begriff ja kaum die Möglichkeit, dass du sie je zum ordentlichen Weibe nehmen könntest. Sie hielt deine ihr angelobte Liebe mehr denn zur Hälfte für eine Fopperei und gedachte dir vor der vollen Handreichung ein wenig auf den Zahn zu fühlen, ob du sie wohl also liebst, wie deine Worte lauteten. Denn zu oft lehrte die armen Maiden die traurige Erfahrung, dass solch reiche Jungen wie du einer bist, mit den armen Maiden ein loses und lockeres Spiel trieben. Deine Maid aber hat nun gesehen, dass du es doch ernst mit ihr gemeint hast und liebt dich darum mehr, als du je glauben könntest. Seit sie dir die Liebe angelobt hat, ward sie dir im Herzen auch nicht mehr ungetreu. Nun weißt du, blinder Eiferer, wie du mit ihr stehst. Tue nun, was du willst. Meinst du, Cyrenius wohl, der so tief verletzte Liebhaber werde nun von der armen, aber schönsten Maid nichts mehr hören und sehen wollen? Wie er sich's vornahm? Oh, mitnichten! Die Rede seines Freundes war ihm das Liebste, und er konnte den Augenblick kaum erwarten, in welchem er seiner Geliebten seine Hand für immer reichen würde. Und also wird es auch unserem Zinker ergehen. Er isst und trinkt zwar nun als kümmere ihn das Wunderbare gar nicht mehr, aber in seinem Innern ist er nun damit um vieles beschäftigter, als er es je früher war. Darum deshalb keine Sorge. Ich kenne die Menschen alle und weiß, was da alles in ihren Herzen vorgeht. Zudem geht auch nur von mir die Lenkung der Gefühle im Herzen aus. Wo es nötig ist, da weiß ich, was ich zu tun habe. Seien wir darum nun guter Dinge und essen und trinken, was da vorgesetzt ist, denn wir benötigen für heute Nachmittag etwas mehr Leibesstärkung und werden spät ans Abendmahl kommen. Alles ist nun recht heiter und froh und viele loben Gott, den Herrn. Einige fingen sogar an zu singen, aber es war außer dem Herme kein ordentlicher Sänger da. Dieser aber ward von mehreren angegangen, dass er etwas sänge. Er wollte aber nicht recht daran, denn er fürchtete die Kritik der feinohrigen Römer und ließ sich darum sehr bitten. Er aber sprach: Meine Freunde und Herren, Gott dem Herrn singe ich ein Lied im Herzen. Der Herr Israels vernimmt es sicher mit Wohlgefallen. Sänge ich dasselbe Lied laut vor euren Ohren, so würde es euch wegen einiger vielleicht unreiner Töne nicht gefallen. Das würde dann mich mit Scham und Ärger erfüllen, was weder für mich noch für euch gut wäre. Darum singe ich das Herzenslied lieber nicht laut, sondern ganz still im Herzen. Dem es gilt, der versteht es sicher, sage ich. Hast recht, Herme. Singe du also nur gleich fort in deinem Herzen. Dieser Gesang klingt in den Ohren Gottes um vieles angenehmer als ein lautes, sinnloses Geplärr, durch das nur das fleischliche Ohr gekitzelt wird, das Herz aber dabei kalt und ungerührt bleibt. Wenn bei Gelegenheiten aber schon auch äußerlich gesungen wird, so soll das erst dann geschehen, wenn das Herz vom Gefühle der Liebe schon derart übervoll ist, dass es sich durch des Mundes Stimme muss Luft zu machen anfangen, um gewisser Art nicht zu ersticken in der zu mächtigen Liebeaufwallung zu Gott. Dann freilich ist auch der äußere Gesang Gott wohlgefällig. Aber er soll mit einer reinen Stimme gesungen sein, welche das Gemüt noch mehr erhebt. Denn eine unreine und nicht wohlklingende Stimme ist wie ein trübes Sumpfwasser auf eine lodernde Flamme gegossen. Die Folge davon kann sich ein jeder aus euch leicht von selbst denken. Als ich über den Gesang diese Erklärung machte, sagte die liebliche Jara zu mir: Aber Herr, wie wäre es denn, wenn wir nun schon gar so heiter beisammen sitzen, wenn uns der Raphael etwas vorsänge? Sage ich gleichsam scherzend zu ihr: Gehe ihn darum an. Vielleicht tut er dir zum Gefallen so etwas. Ich werde natürlich nichts dagegen sagen und haben. Die Jara packt nun gleich den Raphael und ersucht ihn dringend, dass er etwas sänge. Und der Raphael sagt: Du hast wohl noch keinen Begriff, wie unser eins singt. Das aber sage ich dir zum Voraus, dass du meine Stimme nicht lange ertragen wirst, weil sie zu ergreifend klingt und auch klingen muss, da sie durch zu reine Elemente gebildet wird. Dein Fleisch hält den Klang meiner Stimme gar nicht aus. Wenn ich dir eine Viertelstunde vorsinge, so stirbst du vor lauter Anmut des Klanges. Meiner mit nichts auf der Erde vergleichbaren Stimme. Verlange nun, wenn du, Holdeste, mich singen hören willst, und ich werde singen. Aber welche Wirkung mein Gesang auf dein Fleisch machen wird, weiß ich dir kaum voraus zu bestimmen. Sagt Diara, so singe doch zum wenigsten einen einzigen Ton. Der wird mich doch sicher nicht umbringen oder gar töten. Spricht Raphael, gut, so will ich dir denn nur einen Ton singen. Und es sollen ihn alle hören, die hier sind und die auch in ziemlicher Ferne von hier wohnen, auf dass sie forschen sollen, welch einen Klang sie vernommen haben. Aber ich selbst muss mich dazu einige Augenblicke lang vorbereiten. Mache dich nur gefasst darauf, denn auch der eine Ton wird für dich von einer ungeheuren Wirkung sein.